Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freizeitmitarbeitende, beinahe jeder zweite Deutsche betet, so sagen es die Umfragen. Durchschnittlich 4 Minuten pro Tag. Spannend ist die Frage, zu wem beten wir eigentlich? Also ich meine, was denken wir eigentlich über das Gegenüber? Beten ist ja nicht gleich beten. Der britische Musiker und Komponist Sting hat mal gesagt, wenn er betet, dann verbindet er sich irgendwie mit dem Spirituellen. Der Rapper Sido hat es mal knackig formuliert, ich bete für Knete. Beten heißt reden, aber mit wem eigentlich? In der Reihe über das Gebet, die jetzt heute startet, möchte ich mit euch, mit Ihnen, ein paar großartige Gebete der Bibel anschauen und überlegen, was wird daran eigentlich über Gott deutlich, über das Wesen des Gebetes? Was ist eigentlich Gebet? Und heute starten wir mit Abraham und diesem ganz einzigartigen Gebet, das wir gerade eben in der Lesung schon gehört haben. Im ersten Buch Mose, Kapitel 18, wird beschrieben, wie auf einmal 3 Männer vor der Tür vor Abrahams Zelt stehen. Gibt ein schönes Bild von Marc Chagall zu. Abraham lädt die Männer ein, erweist sich als guter orientalischer Gastgeber, gibt ihnen zu essen und während des Essens wird irgendwie klar, hier sind nicht nur 3 Männer, hier ist Gott irgendwie selber. Auf geheimnisvolle Weise, 3 Engel. Gott selbst. Das ist ein Motiv, das in der Kunst ganz häufig vorkommt. Und es ist auch ein bekanntes Bild von Ikonen. Und hier wird es auf die Dreieinigkeit hingedeutet. Also Gott in 3. Übrigens, wir haben ja eine neue Kita, die den Namen Mamre hat. Und das Ganze, diese Szene hier, spielt im Hain Mamre, also unter den Eichen im Ort Mamre. Als sich die 3 dann wieder aufmachen, geht Abraham mit und an der Stelle spielt sich diese Szene ab, dieses Gebet, dieses Gespräch mit Gott. Und ich möchte 3 Dinge anschauen. Einmal, wie betet Abraham hier? Dann, warum kann er eigentlich so beten? Und wie können wir auch so beten lernen? Wie betet Abraham? Warum kann er so beten? Und wie können wir auch so beten? Und es wird immer kürzer. Der erste Punkt ist lang, der zweite wird noch kürzer und dann noch kürzer. Wie betet Abraham? Abraham betet hier so ganz anders, als wir normalerweise beten würden. Am Anfang heißt es, als sie auf Sodom hinuntersahen, das war vielleicht irgendwie in Sichtweite, in der Ferne, dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham geheim halten, was ich vorhabe? Er soll doch zum Stammvater eines großen, mächtigen Volkes werden. Gott beginnt das Gespräch. Es geht hier nicht los, dass Abraham alleine dasteht und sagt, Herr, der du da draußen weit irgendwo im Himmel bist, sondern Gott startet erst als eine Art Selbstgespräch und dann erzählt Gott von seinen Plänen, seinen Gedanken. Abrahams Gebet ist eine Antwort auf Gottes Worte bzw. sein Handeln. Gott beginnt, Abraham antwortet und das finde ich so schön. Gebet beginnt nicht mit uns, sondern mit Gott. Gott redet zuerst. Gott hat zu dir gesprochen, bevor du das erste Mal mit Gott gesprochen hast. Gott redet durch die Schöpfung ganz am Anfang. Gott redet durch die Natur, die Blumen, den Sternenhimmel. Gott redet dadurch und erzählt von seiner Größe und Herrlichkeit, von seiner Vielfalt, von seiner Schönheit. Gott hat durch Jesus geredet. Gott kommt uns ganz nahe, zerreißt den Himmel, ist voller Barmherzigkeit und Mitleid, Liebe. Er stirbt, steht auf, siegt über den Tod. Und Gott hat auch direkt in unser Leben schon hineingesprochen. Einige sind hier in der Kirche getauft von uns. Und auch wenn du dich da nicht mehr daran erinnern kannst, damals hat Gott zu dir gesagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erwählt, ich habe dich lieb, du bist wunderbar, ich bin bei dir, ich bin für dich und er will dich durch Leben begleiten. Das hat er damals gesagt und zwischendrin redet er immer wieder. Gerade auf Freizeiten spüren viele besonders, wie Gott redet. beim Gebetskreis, am stillen Vormittag, beim Singen, beim Kanufahren auf dem See. Manchmal spürt man, wie Gott da ist. Gebet ist nie ein Schreien in den luftleeren Raum, hallo Gott, wo bist du? Sondern Gebet ist eine Antwort auf das, was Gott getan hat. Lieber Gott, du hast die Welt so schön gemacht. Wunderbar bist du. Lieber Gott, du hast dich in Jesus auf die Welt begeben. Danke, dass du mir so nahe kommst. Du hast in meinem Leben schon viel getan. Gebet ist Antwort. Und damit ist eben Gebet auch als Christen an einen bestimmten Gott gerichtet. Gott hat sich gezeigt, bevor ich mit ihm rede. Und ansonsten kann es sein, dass ich mir Gott einen Gott selber bastel, so wie ich ihn haben will. Und dann wird Gott zu einer Projektion meiner Wünsche. Das kann sehr angenehm sein, sehr spirituell. Denn so ein selbsterdachter Gott widerspricht niemals. Aber er wird mich auch nicht weiterbringen, weil ich es ja letztlich selber bin. Gebet als Antwort, als Gespräch heißt, dass ich auch zulasse, dass Gott mir antwortet und mich vielleicht korrigiert. Ich lasse zu, dass Gott auch mal meine Pläne durchkreuzt, auch mal unangenehme Dinge sagt. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Bibel gelesen hast und dich geärgert hast über etwas, was da stand. Das ist gut, denn das zeigt dir, dass du es hier mit einem Gegenüber zu tun hast, mit einem lebendigen Gott. Manche Leute streichen alles aus der Bibel, was ihnen nicht passt. Dann stört sie nichts mehr. Dann haben sie nur noch einen Gott, der eine Projektion ihrer Wünsche ist. Der Glaube, das Gespräch mit einem lebendigen Gott, bringt mich weiter, fordert mich heraus, lässt mich im Glauben wachsen, weil es mich nicht nur bestätigt. Gebet ist Antwort. Noch eine weitere Beobachtung, wie Abraham betet. Abrahams Gebet ist extrem spannungsvoll. Einerseits familiär, ganz familiär mit Gott. Es ist kein formelhaftes Gebet. Abraham gibt sich nicht zufrieden. Gott sagt okay und Abraham sagt, ich möchte mehr. Dann sagt Gott okay und Abraham sagt, das ist nicht genug, ich will noch das. Es ist fast unverschämt, respektlos. Wir würden sagen, Abraham, so kannst du doch nicht mit Gott reden. Familiär, andererseits aber auch unglaublich demütig. Abraham erniedrigt sich mehr, als wir das tun würden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gebetet habt und euch als Staub und Asche bezeichnet habt. Abraham tut das hier andauernd. Er sagt, sei mir nicht böse, Gott. Ich wage mit dir zu sprechen. Sei mir nicht böse, ich bin nur Staub und Asche. Er wirkt fast verängstigt. Es scheint, als ob Abraham sich bewusst ist, dass er hier sein Leben riskiert. Abraham ist sich also viel bewusster, als wir es sind, wie unwürdig er eigentlich vor Gott ist. Wenn wir heute an Gott denken, denken wir eher, naja, so auf Augenhöhe. Ein Freund, ein Kollege. Manchmal haben wir sogar das Gefühl, Gott müsse sich vor uns rechtfertigen. Warum lässt du das zu Gott? Warum machst du das? Wie kannst du nur? Wir fürchten uns heute eher seltener vor Gott, oder? Also einerseits fühlt er sich viel unwürdiger, als wir es heute tun. Andererseits spricht Gott ganz familiär mit Gott, dass es uns auch ungewöhnlich vorkommt. Wie kann er das? Wie kommt er dazu? Ich glaube, er kann es nur deshalb, weil er Gott wirklich begegnet ist. Weil sein Gottesbild nicht einfach nur weitergegeben wurde von seinen Eltern, sondern er hat Gott selber erlebt, wie heilig er ist und wie liebevoll er ist. Niemand würde sich sowas ausdenken. Und dann noch ein weiterer Punkt, wie Abrahams Gebet ist. Abrahams Gebet ist missionarisch, in dem Sinne, dass er andere im Blick hat. Wir beten oft für uns. Kraft für den kommenden Tag, Segen für die Freizeiten, Sonnenschein heute fürs Tauffest, Gesundheit für uns, Heilung für liebe Menschen. Dass es mir gut geht, dass es uns gut geht, dass wir im Licht leben können. Und das ist auch völlig in Ordnung, wir dürfen das. Abraham betet aber hier nicht für seine Nöte und Bedürfnisse, sondern für andere. Genau genommen für Sodom und Gomorra. Das heißt, der Herr sagt, ja, die Klagen über Sodom und Gomorra sind groß, ihr Vergehen ist schwer. Und das heißt, Klagen heißt die Schreie der Opfer von Gewalt und Ungerechtigkeit. Sodom ist ein gewalttätiges Volk, die unterdrücken Menschen. Ein Tätervolk. Und Abraham weiß genau, wie die Menschen dort sind. Und trotzdem sagt er, Gott, vergib ihnen, Gott, verschone sie. Abraham hat Mitleid mit diesen Leuten. Und er tritt vor Gott, er riskiert sein Leben, damit Sodom und Gomorra verschont bleiben. Im Mittelpunkt steht hier nicht Abrahams Vorteil, sondern sein Gebet für andere. In diesem Sinne ist es missionarisch, sogar für die Bösen. Wie sieht das bei uns aus? Drehen wir uns im Gebet eher um uns selbst? Lieber Gott, bitte gib mir das. Lieber Gott, bitte gib mir das. Kennst du auch so ein Gebet für die Stadt, für die schwierigen und bösen Menschen? Ich meine, wir alle kennen schwierige und böse Menschen in der Nachbarschaft, in der Familie, aber auch in der großen, weiten Welt. Betest du für sie? Herr, segne sie, verschone sie. So betet Abraham. Jetzt frage ich, warum betet er so? Warum kann er so beten? Ich glaube, Abraham kann deshalb so beten, weil er Gott tiefer kennengelernt hat. Nicht nur oberflächlich. Er hat wirklich erkannt und er hat erlebt, wer Gott ist. Er kennt die Eigenschaften Gottes. Das ist ja so ein bisschen wie bei berühmten Persönlichkeiten, ein Bürgermeister oder Bundeskanzler. Wenn man sie aus der Presse kennt, dann denkt man sich oft, wie kann der nur so handeln? Aber wenn man jemanden persönlich kennt, erfährt man etwas über die Beweggründe, die Eigenschaften, die einen so handeln lassen. Abraham setzt bei seinem Gebet bei Gottes Eigenschaften an und argumentiert, Herr, du bist so und Herr, du bist so. Und daraus könnte doch Folgendes passieren. Zuerst sagt er, der Richter der ganzen Welt begeht doch kein Unrecht. Gott ist ein gerechter Richter, das ist die eine Seite Gottes. Du bist gerecht und gut. Wir hoffen auf einen gerechten Gott und diese Welt braucht einen gerechten Gott. Diese Welt ist so voller Ungerechtigkeit. Wir erleben das ja immer wieder, auch in der politischen Situation im Moment. Welche Hoffnung gäbe es für diese Welt, wenn es keinen gerechten Gott gäbe? Aber Abraham weiß noch ein zweites. Gott ist gnädig, voller Barmherzigkeit und Liebe. Hier heißt es, alle Völker der Erde sollen durch ihn gesegnet sein, denn dafür habe ich ihn ausgewählt, sagt er über Abraham. Gott hat Abraham auserwählt, damit alle Völker durch ihn gesegnet und gerettet würden. Vielleicht hat Abraham am Anfang noch gedacht, Gott hat mich ausgewählt, weil ich so toll bin. Ist ja manchmal am Anfang so, dass man irgendwie denkt, ach, Gott braucht mich, weil ich so cool bin. Aber mittlerweile weiß Abraham, dass das nicht so ist. Er hat Gott enttäuscht, er hat Fehler gemacht, er hat Dinge verbockt. Und jetzt kommt trotzdem Gott zum Mittagessen. Trotzdem beauftragt Gott ihn weiter. Das ist Gnade. Abraham weiß, Gott vergibt, Gott verschont, Gott liebt und Gott fängt immer wieder neu an. Und diese beiden Seiten bringt Abraham jetzt zusammen und sagt, du bist ein gerechter Richter und du bist gnädig und barmherzig. Und das folgert jetzt für die Stadt Sodom, erbarme dich doch über die Menschen dort. Weil aber Gott gerecht ist, kann Abraham nicht einfach sagen, ach, drück doch die Augen zu, ist doch nicht so schlimm, verschone Sodom einfach. Sondern jetzt argumentiert er, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt, willst du sie trotzdem vernichten? Willst du den Ort nicht verschonen wegen der 50 Gerechten? Das kannst du doch nicht tun. Den Gerechten wie den Frevler töten. Dann würde es den Gerechten ergehen wie den Frevlern, denn das kannst du nicht tun. Gott, könnte es sein, dass deine Liebe, die Liebe für die wenigen, so stark ist, dass du die vielen Bösen verschonen würdest? So bliebe Gott gleichzeitig ein gerechter und ein liebender Gott. Und was sagt Gott? Ja, okay, machen wir. Und immer wieder. Abraham muss sich immer wieder besinnen und sagen, warte mal Gott, du würdest diese große Stadt wirklich verschonen, wenn darin 50 gerechte Menschen leben? Ja. Wie wäre es mit 45? Okay. Wie wäre es mit 40? Ja. Und mit 30? Ja. Abraham ist ganz aufgeregt. Wie ist es denn mit 20 Gerechten? Ja. Und mit 10? Ja. Und an dieser Stelle, das ist eine der verrücktesten Stellen in der Bibel, gehen Abraham und Gott auseinander. Und wir hätten eigentlich noch eine Frage erwartet, ne? Nämlich die Frage, Herr, erlaube mir noch ein allerletztes Mal die Stimme zu erheben. Vielleicht gibt es ja dort nur einen Gerechten. verschone doch die Stadt um eines einzigen Gerechten. Und Gott hätte gesagt, Abraham, natürlich, ich verschone die Stadt um eine einzige gerechte Person. Aber Gott hat die Frage, Abraham hat die Frage nicht gestellt, Gott gibt hier keine Antwort und Gott richtet die Stadt Sodom. Sie wird vernichtet, weil sich keine 10 Gerechten dort finden. Vielleicht gibt es noch nicht mal einen einzigen dort. Viele Jahrhunderte später kommt ein wahrhaft gerechter Mann auf diese Welt, Jesus. Und die Gerechtigkeit des einen lässt Gott die ganze Welt verschonen. Wir kennen diesen bekannten, tollen Vers: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Abraham betet für die heidnische Stadt, für Menschen, die ihn wahrscheinlich umgebracht hätten. Jesus betet für Menschen, die ihn dann tatsächlich umgebracht haben. Abraham hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um Menschen zu retten. Jesus hat sein Leben gegeben, um Menschen zu retten. Abraham ist ganz nah am Wesen Gottes, an der Gerechtigkeit und an der Liebe dran. Deshalb betet er so. Und jetzt noch zum Schluss, wie können wir so beten lernen? Abraham hat viele, viele hundert Jahre vor Jesus indirekt schon auf Jesus hingewiesen. Wir wissen mittlerweile um Jesus. Wir können es lesen. Wir können ihm begegnen. Wir können vor dem Kreuz stehen und staunen darüber und können erkennen, wie schlimm es um die Welt stehen muss und um uns selbst, dass Jesus für uns sterben musste. Wir können erkennen, wie groß die Liebe zu Gott zu uns ist, dass Jesus für uns sterben wollte. Das heißt, wir sehen in Jesus die Gerechtigkeit. Wir schaffen es als Menschen einfach nicht, so zu sein, so zu leben, wie Gott es will. Verantwortungsvoll in Frieden miteinander umzugehen, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Im Großen und im Kleinen. Wir sehen, dass wir schuldig werden. Und das macht uns demütig, holt uns von dem hohen Ross, auf dem wir Menschen oft gerne sitzen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch die unglaubliche, reine, strahlende Liebe Jesu zu denen, die scheitern, die am Boden liegen. Wir sind Sünder, aber geliebte Sünder. Wir sind zerbrochen, aber geheilte Zerbrochene. Und hier können wir erkennen, wie Gericht und wie Barmherzigkeit aufeinandertreffen. Das demütigt und erhöht zugleich. Und wenn wir das vor Augen haben, können wir Gott begegnen, wie Abraham ihm begegnete. In einer lebendigen, herausfordernden, intimen Beziehung. Ehrfürchtig, weil Gott so groß ist und wir erschaudern müssen vor dem Schöpfer des Universums, vor dem wir Staub und Asche sind, aber geliebt, weil er mich sieht, weil er für mich gestorben ist, weil er sein Teuerstes für mich gegeben hat und seine Gerechtigkeit verschont mich. Und in dieser Spannung, ehrfürchtig und geliebt, wird unser Gebet anders werden. Spannender, lebendiger, herausfordernder. Beten als Antwort auf Gottes Reden und Handeln. Beten im Bewusstsein dieser Spannung in Gottes Wesen. Liebe und Gerechtigkeit. Und beten für andere, gerade auch für die Bösen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.